Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gäste, liebe Jugendliche, liebe Kinder. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann bin ich im Jahr 2009 einmal hier bei euch zur Predigt gewesen. Das ist schon eine Weile her. Und weil ich sehr selten hier vorbeikomme, habe ich gedacht, ich werde doch ein paar Worte zu mir sagen. Ihr seht es an meinen grauen Haaren, ich gehöre schon zu den Betagten in der Gemeinde. Ich bin 108 Jahre alt mit meiner Frau gemeinsam. Ja. Ich bin in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen. Ich bin ganz rechts oben in Greifswald, dort bin ich geboren. Manche sprechen mich dann auf meine Heimat an und freuen sich, dass sie einen Verbündeten finden. Ich bin dort geboren, aber ich habe dort nie gelebt. Mein Vater war Prediger, wir sind alle 4 Jahre umgezogen. Ich weiß nicht, ob er so gut war oder so schlecht. Jedenfalls alle 4 Jahre sind wir umgezogen, habe ich also einen neuen Ort kennengelernt. Und die Orte, die Namen, die werden euch wahrscheinlich kaum etwas sagen. Pasewalk, Lübtheen, Gardelegen, Magdeburg, Nordhausen, Suhl, Eisenberg, Friedensau. Das sagt euch was wahrscheinlich, denn nach meiner Schulzeit habe ich einen Beruf gelernt, ich habe gelernt, Klaviere zu bauen, habe dann ein Jahr als Klavierbauer gearbeitet, danach bin ich nach Friedensau gegangen, habe dort die Ausbildung bekommen und danach bin ich Prediger geworden. In meinem letzten Friedensauer Jahr haben wir geheiratet, meine Frau Uta und ich, und unsere erste Predigerstelle war in der Nähe von Chemnitz, direkt nebendran, einem kleinen Gemeindebezirk Limbach-Oberfrohna mit 5 Gemeinden. Und dort haben wir 5 Jahre gelebt. Das heißt, meine Familie 5 Jahre, ich 3,5. Denn in dieser Zeit wurde ich von der DDR zum Armeedienst gerufen, für 1,5 Jahre auf die Insel Rügen. Es gab ja keinen Zivildienst in der DDR. Es gab nur als Alternative einen Dienst ohne Waffe, einen sogenannten Bausoldatendienst. Und auf der Insel Rügen wurde ein großer Hafen, ein Eisenbahnfährhafen gebaut, der von Mukran nach Klaipeda in der damaligen Sowjetunion gehen sollte, weil zu der Zeit damals Solidarność in Polen sehr aktiv war und die Politiker sich nicht sicher waren, was passiert mit Polen jetzt, und dann wollte man einfach den Transfer von Waren hin und her, wollte man eigentlich sicherstellen und hat deshalb eine Eisenbahnstrecke gesucht, wo man nicht durch Polen fährt, und hat deshalb diesen Eisenbahnfährhafen gebaut. Das war eine Großbaustelle Nummer 1 in der DDR zur damaligen Zeit, und deshalb mussten viele Soldaten mitbauen, und da war ich auch eingesetzt als Bausoldat. Bausoldat, das bedeutete, man kam nicht wie die anderen normalen Soldaten so mit 18, 19 Jahren zur Armee und konnte sich dann der Ausbildung oder dem Studium widmen, sondern man kam dann zur Armee, wenn man schon seinen Beruf hatte, irgendwo auch schon angestellt war vielleicht und auch Familie hatte. Wir haben in dieser Zeit, in der ich 1,5 Jahre also weg war von zu Hause, haben wir in ganz besonderer Weise die Fürsorge von Adventgemeinde erlebt. Also ich muss euch sagen, ich war letztens zum Bezirksgottesdienst vor wenigen Wochen dieses Gemeindebezirkes eingeladen, und ich muss sagen, da ist mir nochmal bewusst geworden, wie da die Geschwister uns als Familie getragen haben. Ganz besonders eben meine Frau und unsere Kinder, wir haben 2 Jungs und 2 Mädchen, wie sie die getragen haben in dieser Zeit. Vorbeigekommen, manchmal nur so am Küchenfenster geklopft, braucht ihr was, habt ihr alles? Und dann, als der Schnee im Winter hoch war, und zu der Zeit hatten wir einfach kein Auto, sondern nur ein Zweirad, so wie du vielleicht angefangen hast als junger Prediger, weiß ich nicht, dann gesagt, wir holen euch ab. Und also es war wunderschön. Und wenn ich so erzählt habe, alle 4 Jahre habe ich woanders gewohnt, dann bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gewissermaßen 5 Jahre in Burgstedt bei Chemnitz, damals hieß es ja noch Karl-Marx-Stadt, gewohnt haben. Übrigens, in der DDR sagte man so, nenn mir einen Städtenamen in der DDR mit 3 O. Karl-Marx-Stadt. So haben die Sachsen das gesagt, ja. Also da haben wir gewohnt. Nach diesen 5 Jahren sind wir versetzt worden nach Magdeburg in die damals Sachsen-Anhalt-Vereinigung. Ich habe dort in der Jugendabteilung und in dem Sekretariat die Aufgabe gehabt. Nach 3 Jahren wurden Thüringen und Sachsen-Anhalt zu einer Vereinigung zusammengelegt. Dann war ich noch Jugendabteilungsleiter die nächsten 3 Jahre für die Sachsen-Anhalt-Thüringer Vereinigung. In der Zeit haben wir die Wende erlebt. Und kurz danach, nach der Wende, sind wir versetzt worden nach Süddeutschland, in den Süddeutschen Verband. Es fiel uns damals nicht ganz leicht, uns zu verabschieden und in den Süden zu gehen. Und zwar nur aus dem Grunde, weil wir so gut wie niemanden kannten. Und ich muss euch gestehen, ich kannte nicht mal richtig die Geografie von Süddeutschland. So als gelernter DDR-Bürger lernt man das nicht. In unserem Schulatlas war der Bereich Westdeutschland und Süddeutschland weiß. Da war nur Bonn eingezeichnet, sonst war das weiß. Da gab es nichts. Und wenn ich dann so zur Predigt gefahren bin vom Ostfildern, vom Süddeutschen Verband aus, dann damals gab es ja noch nicht die Navis, ja, dann habe ich immer im Autoatlas gerechnet, wie lang ist die Strecke, wo ist denn das, wie muss ich denn fahren und so weiter. Wir waren 14 Jahre dort in Süddeutschland, im Süddeutschen Verband und haben die Zeit sehr schätzen gelernt und die Gemeinden und die Geschwister sehr, sehr schätzen gelernt. Wisst ihr, mancher Unterschied, der so gemacht wird, Süddeutschland, Norddeutschland, der existiert, glaube ich, nur bei denen, die nicht wirklich den anderen Part kennengelernt haben. Und das war eigentlich auch der Grund, warum wir Ja gesagt haben zu diesem Ruf, weil damals der Verbandsvorsteher Bruder Knott gesagt hat, Bruder Hartmann, kommt nach Süddeutschland. Deutschland ist eins und wir müssen auch so denken. Und deshalb denk nicht, du kommst jetzt in fremdes Gebiet. Du kommst in die Adventgemeinde in Deutschland. Herzlich willkommen. Und da haben wir gesagt, stimmt. Und so sind wir hingegangen. Aber Walfried Eberhard, mein Vorgänger, wo ich jetzt in Hannover bin, und Reinhard Rupp war damals Verbandsvorsteher, die hatten uns einen Brief mitgegeben, in dem sie geschrieben haben, dass wir nur an den Süddeutschen Verband ausgeliehen sind. Und wenn ich nicht mehr dort Jugendabteilungsleiter bin, dann bestimmen sie wieder, wo ich hingesetzt werde. Und das war vor knapp 6 Jahren. Damals wurden wir dann gewählt auf der Delegiertenversammlung des Norddeutschen Verbandes und ich bin Sekretär des Norddeutschen Verbandes geworden. Ja, es gibt doch diese Theorie, ihr kennt bestimmt diese Geschichte, Bielefeld gibt's nicht, nicht wahr? Ich muss euch sagen, fast täglich werde ich vom Gegenteil überzeugt, fast täglich. Denn es gibt keine größere Unterstützung, die wir als Vorstand, also der Vorsteher, der Verbandsvorsteher und ich als Sekretär im Norddeutschen Verband haben, als die Unterstützung aus Bielefeld. Denn Jenny Schob arbeitet dort und es ist eine hervorragende Zusammenarbeit und eine ganz, ganz große Unterstützung. Deshalb denke ich fast jeden Tag an Bielefeld. Und es gibt Bielefeld doch. So, jetzt bin ich aber zur Predigt hergekommen. Aber ich will mal noch eine Sache vorwegschieben, ja? Jetzt klopft mein Herz ganz, ganz doll, weil ich nicht weiß, ob ich das richtig hinkriege, weil ich das so gut wie nie mache. Also bitte entschuldigt alle Fehler, die jetzt kommen. Moi daragie, bratja i sestrui. Menja zavut Friedbert Hartmann. Ja živu v Hannoverje. Želaju vam bočjego blagoslovenja. Ja, er tu sabotu. Ja, liebe deutschen Geschwister, ihr müsst Russisch lernen, dann könnt ihr das auch verstehen, was ich gesagt habe. Und jetzt lesen wir das Bibelwort zu dieser Predigt. In Lukas Kapitel 10 möchte ich ein Gleichnis lesen, das Jesus erzählt hat, von Vers 30 an. Lukas Kapitel 10, die Verse 30 bis 35. Lukas Kapitel 10, Abvers 30. Jesus antwortete, Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es geschah aber zufällig, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Genauso auch ein Levit. Als er an den Ort kam und ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dorthin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, verband ihm seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Morgen, als er weiterreiste, zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte zu ihm, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgeben wirst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die allermeisten von uns kennen das, nicht wahr? Dieses Gleichnis gehört in einen Zusammenhang von einem Gespräch, das ein Gesetzeslehrer provoziert. Meister, was muss ich denn tun, damit ich das ewige Leben kriege? Fängt er seine Provokation an. Und Jesus durchschaut das und sagt, was steht denn in Gottes Wort? Und er zitiert sofort das, was er sicherlich im Religionsunterricht gelernt hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, genau das ist richtig. Und wenn du das tust, dann wirst du leben. Aber der wollte ja Jesus provozieren und ließ nicht nach und sagte dann zu ihm, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, wer der Nächste ist. Und Jesus sagt in dieser Geschichte, denkt doch an die Schöpfung. Wie war denn das bei der Schöpfung? Da war ein Mensch und Gott sagt, das ist nicht gut, dass er allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Und die Schöpfungsordnung ist die, dass Gott einem Menschen einen anderen geschaffen hat, der Helfer ist. Das ist die Schöpfungsordnung. Und darauf verweist Jesus in diesem Gleichnis. Er sagt, es gibt Situationen, da kann es passieren, dass du einen Helfer brauchst. Dann darfst du wissen, ich habe einen Helfer geschaffen. Der Mensch lebt nicht allein auf dieser Welt. Und du darfst darauf hoffen, dass einer kommt und dir hilft. Andersrum, wenn du jemanden siehst, der in Not ist, dann musst du an die Schöpfungsordnung denken und dann geh hin und hilf ihm, denn du bist sein Helfer. So hat Gott die Welt geschaffen. Das ist die Schöpfungsordnung Gottes. Und das ist einfach nur die Geschichte vom Nächsten. Wer ist der Nächste? Ja, wir sind einander Nächster. So wollte Jesus dieses Gleichnis verstanden haben. Das war die Antwort auf die Frage. Er fragt ja den hinterher noch, na, wer ist es? Und er sagt, der dem anderen geholfen hat, ne? Der die Barmherzigkeit tat. Und Jesus sagt, genau, tu das und du wirst leben. Damit wäre meine Predigt und Auslegung des Gleichnisses zu Ende. Die kennen wir so nicht. Aber ich bin hängen geblieben an einem Wort in diesem Gleichnis und das hat mich neugierig gemacht, weiter drüber nachzudenken. Und das möchte ich euch heute kurz darlegen und erklären und erzählen. Und zwar genau den Punkt, den wir in Vers 35, zumindest in der Luther-Übersetzung, als letztes Wort finden. Das letzte Wort im Vers 35 steht bei mir, wiederkomme. Ist ja ein wichtiges Wort für uns in unserem Bekenntnis als Adventisten. Jesus kommt wieder. Darauf warten wir. Darauf hoffen wir. Dem sehen wir entgegen. Wir beten, dass Gott das bald macht. Und tatsächlich, dieses Wort wiederkommen, das benutzt Jesus in der Bibel, im Neuen Testament, wenn da niedergeschrieben ist, was er gesagt hat, immer im Blick auf das Zweite kommen. Also, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen, damit ihr seid, wo ich bin. Ja? Oder er tröstet seine Jünger, sie sollen nicht traurig sein. Er wird wiederkommen. Er spricht von dem zweiten Kommen, das für uns noch in der Zukunft liegt, von dem wir wissen, es wird sein. Er wird kommen. Und was wir so sehr erwarten. Und dieses Wort, wiederkommen, dieses Verb, benutzt Jesus also immer im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen. Und an dieser Stelle. Und ich fand es interessant, dass Jesus das Ereignis der Wiederkunft offensichtlich in dieses Gleichnis einbaut. Obwohl ich dachte, gehört denn das dahin? Es geht doch darum, wer der Nächste ist und dass der eine dem anderen helfen soll. Was spielt denn da das Thema Wiederkunft für eine Rolle? Ja, Jesus sagt mit diesem Gleichnis, dass der barmherzige Samariter am nächsten Morgen weiterreist und 2 Denare dem Wirt gibt und sagt, pflege ihn, also er gibt den Pflegeauftrag für den, der Hilfe braucht, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Mit anderen Worten, Jesus gibt einen Auftrag zur Pflege und sagt, pflegt, bis ich wiederkomme. Zweites Kommen Jesu. Und da habe ich gedacht, da muss es doch noch eine andere Auslegung des Gleichnisses geben, wenn Jesus selber in diesem Gleichnis von der Wiederkunft spricht. Und plötzlich merke ich, wenn Jesus sagt, pflegt, bis ich wiederkomme, dann wäre ja jetzt die Zeit der Pflege, oder? Vom Gleichnis her gesehen, wenn ich das jetzt zeitlich einordne. Und dieses zeitlich Einordnen hat mich neugierig gemacht und ich habe gedacht, ich versuche mal das Gleichnis von Anfang an zeitlich auszulegen und zu verstehen, in einem Zeitbogen. Und ich sage es euch gleich, ich bin dazu gekommen, dass ich gedacht habe, man könnte das auf die Lebenszeit von uns, könnte man es übertragen oder auch auf die Zeit des Glaubens. Wir fangen mal von vorne an. Wie muss man dann das Gleichnis verstehen? Also, es war ein Mensch, Vers 30, der ging von Jerusalem nach Jericho. Ich bin noch nie in Israel gewesen. Ich habe Bilder davon gesehen. Meine Frau war schon mal dort und hat mir das erzählt, wie es da so ist. Und diesen alten Weg, den es zur Zeit Jesu gab, von Jerusalem nach Jericho, ging tatsächlich hinab. Es war ein Weg, der ging, Teile des Weges ging es bergab. Jerusalem war ja so auf einer Höhe und da war die Stadt gebaut, auf dem Berg Zion. Ne? Und ein Stück weiter, ungefähr eine Tageswanderung entfernt, kam man zu Jericho. Jerusalem war natürlich geprägt vom Tempel und von dem ganzen Tempeldienst, der dort geschah. Und wir müssen uns das vorstellen, dieser Tempel, der hat natürlich alles überragt. Also es war das größte Gebäude, es war der größte Platz, da waren die größten Ereignisse und viele, viele Menschen, die nicht in Jerusalem gewohnt haben, sind trotzdem nach Jerusalem gekommen wegen des Tempels. Und wir müssen uns das vorstellen, dass man also ganz, ganz viele Pilger hatte, die ständig nach Jerusalem zum Tempel kamen. Es war ein Kommen und Gehen. Also da war eine ganz hohe Betriebsamkeit. Und wenn die Leute in den Tempel kamen, dann war es ja meistens so, dass sie natürlich nicht morgens in den Tempel gegangen sind und abends wieder zu Hause waren, sondern die waren ja mehrtägig unterwegs. Und unter Umständen auch mehrtägig in Jerusalem haben sie sich dann aufgehalten. Und dann müssen wir uns vorstellen, dass die natürlich auch nicht alles mitbringen konnten. Also die waren zum Beispiel darauf angewiesen, dass dort irgendwo ein Platz ist, wo sie schlafen können. Und darauf hatten sich die Menschen, die in Jerusalem zur Zeit des Tempels wohnten, auch eingerichtet. Einige hatten also Gelegenheiten geboten, wo man schlafen konnte. Ja, die mussten versorgt werden. Nicht alles kann man mitbringen. Und dann hatten einige sich in Jerusalem darauf spezialisiert, wir versorgen die, die kommen. Die können bei uns Lebensmittel kaufen oder andere Artikel, die sie vielleicht brauchen. Und da gab es nicht wenige in Jerusalem, die da ihr Gewerbe hatten. Nicht jeder konnte auch sein Opfertier mitbringen, weil der Weg zu weit war oder weil er es ja sowieso vielleicht gar nicht hatte. Und dann waren einige, die hatten sich darauf spezialisiert, okay, wir bieten in Jerusalem Opfertiere an. Also Geflügel konnte das sein, das konnten Lämmer sein. Schafe, das konnten Rinder sein. Der Tempel selber hatte sogar eine eigene Geldwährung. Und wenn man ein Opfer in Geld geben wollte, dann hat man das vorher getauscht. Also gab es da einige, die haben sich darauf spezialisiert. Das sind die, die Jesus übrigens aus der Stelle des Vorhofs da rausgetrieben hat und gesagt hat, raus hier, ihr gehört hier nicht hin. Das ist eigentlich zum Beten der Platz da und ihr macht Geschäfte. Aber Geschäfte ist ein gutes Stichwort. Jerusalem hatte den Tempel als größten Schatz und als größten Mittelpunkt. Aber es war eine Stadt, die darüber hinaus geprägt war von Geschäften. Das will ich jetzt zunächst überhaupt nicht negativ meinen. Nicht mal zunächst, das finde ich geil, will ich gar nicht negativ meinen. Also, wer in Jerusalem wohnte, wusste, es geht laut zu. Und es ist viel Staub und es ist ja klar, wenn viel Publikumsverkehr ist, ist viel Staub. Also eine Stadt der Geschäftigkeit. Jericho hat ein ganz anderes Gepräge. Jericho liegt eigentlich in der Wüste, aber ist eine Oase. Unter Jericho sind Quellen, Wasserquellen. Und bis heute ist Jericho von diesen Quellen versorgt und hat schon damals und auch heute eine fantastische Gartenlandschaft. Also wenn man sich das so vorstellt, ist sicherlich ein bisschen überzeichnet, aber Jerusalem funktionierte eher wie ein Industriegebiet, dann funktionierte Jericho eher so wie ein Park, ja? Landschaftsschutzgebiet, weiß ich nicht, irgendwie so. Und etliche Leute, die waren ja auch nicht ganz dumm, etliche Leute, die in Jerusalem gearbeitet haben, hatten noch in Jericho ein Haus, wo sie gewohnt haben. Und dann hat man in Jerusalem also sein Geschäft erledigt oder das lief, und dann ist man wieder zurückgegangen nach Jericho, in seinen Garten, unter den Schatten der Palme, wo alles wirklich üppig grün ist, wo die Früchte größer sind als vielleicht woanders. Und wenn ich das so übertrage, dann denke ich im Grunde genommen, Friedbert, bist du auch auf dem Weg von dieser Stadt der Betriebsamkeit zu dieser Oase. Also ich habe mir ja nicht gedacht, ich trete mein Leben an, nur um zu rackern und zu arbeiten. Sondern ich habe gedacht, ich werde mal Klaviere bauen, gut verdienen und irgendwann will ich das dann so richtig genießen, auf dieser Grundlage mein Leben genießen, ja. Aber es ging auch anders schon los in der Schule. In der Schule habe ich dann so manchmal gedacht, wenn ich die Schule erst hinter mir habe. Also Schule war so ein Industriegebiet Jerusalem, ja? Dann kommt die Oase. Wenn ich das hinter mir gelassen habe, dann kommt das Leben. Dann habe ich keinen Lehrer mehr, der mich da dumm anmacht oder irgend sowas. Ja, dann kam die Lehre. Dann habe ich gedacht, wenn ich erst meinen Lehrbrief in der Tasche habe, dass ich Klavierbauer, gelernter Klavierbauer bin, dann sagt mir keiner mehr was. Ja gut, ich habe noch als Klavierbauer gearbeitet, war natürlich auch angestellt in einer Firma. Dann kam Friedensau. Friedensau war nicht so die Oase, fand ich, allein schon vom Griechischunterricht. 4 Jahre Griechischunterricht. Und vor allen Dingen, zu unserer Zeit war das System noch so, nach den 4 Jahren war eine mündliche Prüfung und in dieser mündlichen Prüfung waren alle Lehrer, die wir in den 4 Jahren hatten dort und die konnten alles fragen, was in den 4 Jahren dran gekommen war. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Wenn ich erst Friedensau hinter mir habe, dann werde ich Prediger in einem Gemeindebezirk. Das ist wie König in einem eigenen Reich. Aber Predigerarbeit ist ja nun auch nicht gerade die Oase mitunter. Ja, dann habe ich manchmal so gedacht, ja, die Brüder in der Dienststelle, der Vereinigung, wenn die wüssten, dass wir hier als Prediger in der Gemeinde vor Ort, an der Basis, was wir hier zu machen haben, die haben ja ein schönes Leben. Jetzt bin ich selbst in der Dienststelle. Manchmal sage ich mir, also ich habe noch nie gezählt. Ich habe wirklich noch nie gezählt. Aber ich habe euch ja gesagt, wie alt ich bin. Wenn dann die Rente kommt, wenn ich Rentner bin, dann wird das kommen, dass ich machen kann, was ich will. Dann muss ich nicht mehr funktionieren. Dann kann ich das Leben genießen. Dann bin ich in der Oase Jericho. Einige haben gelächelt. Warum? Nehmt mir nicht meinen Traum. Aber ich denke, das ist so das Leben. Wir sind im Leben unterwegs von eigentlich von der Betriebsamkeit zu dem Ort der Oase, des Ausruhens, des Genießens. Ich könnte das auch biblisch begründen. Hebräerbrief. Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Ich finde das ein so schönes Bild. Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Wie mühsam ist das Leben als Volk Gottes in dieser Zeit, in dieser Welt. Und wie sehr sehnen wir uns nach der Oase. Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Ich habe vorhin gesagt, ich könnte das auch auf meinen Glaubensweg beziehen. Ich bin in einem adventistischen Elternhaus groß geworden, ein Predigerhaus, habe ich erwähnt. Aber der Glaube ist schon anstrengend gewesen. Und ich muss euch sagen, dass ich dann irgendwann, ich war 16, 17 Jahre alt, ich müsste nochmal genau nachschauen, da habe ich mich dann zur Taufe entschieden. Weil der Glaube, den ich gelernt hatte zu Hause und in der Gemeinde, durch die Gemeinde, und ich habe vielen ganz viel zu verdanken dafür. Der war aber lange Zeit so ein gelernter Glaube, ja? Ich habe das gemacht, weil ich das gelernt habe und wusste, das ist richtig. Aber in dieser Zeit meiner, ich nenne es jetzt mal so, meiner späten Pubertät, da ist so ein richtiges persönliches Verhältnis zu Jesus gewachsen. Und da ist das von dem Gelernten zu so einer persönlichen Beziehung zu Jesus geworden. Und dann habe ich gedacht, wie hast du vorher gelebt? Wie verkrampft manchmal? Und Dinge sind nicht gelungen. Und so. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt taufen lasse und diese Beziehung zu Jesus, und ich habe von Herzen habe ich gesagt, ja, Jesus, ich gehöre dir. Ich entscheide mich für dich. Ich lebe mein ganzes Leben bis in die Ewigkeit mit dir. Und dann habe ich gedacht, wenn jetzt meine Taufe kommt, am 23. September war das, an diesem 23. September, wenn ich aus dem Taufwasser komme, dann ist alles, was bis dahin gewesen ist, vergeben. Dann ist alles zugedeckt, weggenommen. Und dann beginnt ein Leben, ich werde nie mehr Not haben mit einer stillen Zeit. Mein Gebetsleben, das wird nur so sprudeln. Und wenn ich Gottes Wort lese, und das haben mir die Bibelstunden gezeigt, dann wird das Wort so lebendig, dass ich fast sagen könnte, da bin ich Jesus begegnet. Da bin ich Gott begegnet. Da hat er mich getroffen. Da hat er mich angerührt. Und so wird mein ganzes Glaubensleben sein. Ja, das ist jetzt schon etliche Jahre her, werdet ihr euch denken können. Und das ist nicht so geblieben. Das ist schon mühevoll. Und irgendwie warte ich auch in meinem persönlichen Glauben immer noch mal auf den Bereich, wo alles schön ist, wo alles nicht mehr so anstrengend ist. Der Glaube und die Gemeinde und das Miteinander so mit Gläubigen, wo Missverständnisse einfach nicht mehr so da sind, wo einem geglaubt wird oder wo jemand sagt, hey, komm, ich stütze dich. Ich merke gerade, du wankst, ich stütze dich, wo man so eine Hilfe erfährt. Und so gehe ich im Glauben im Grunde genommen auch noch zur Oase hin, die ich mir wünsche. Der Weg von Jerusalem nach Jericho geht also von dieser Höhe runter. Am Anfang sieht man den Weg ganz klar. Da geht er lang und dann sieht man ein Gebirge. Und da hinter dem Gebirge liegt gleich Jericho. Und wenn man so am Start des Lebens oder vielleicht auch des Glaubens mitunter steht, dann erscheint der Weg, der vor einem liegt, sehr deutlich und sehr klar. Aber wenn man unterwegs ist, ist die Perspektive anders. Dann sieht man vielleicht im Leben eine Kurve vor sich und kann gar nicht schauen, was kommt denn danach, nach dem, was jetzt unmittelbar vor mir liegt. Auch im Glauben. Was kommt denn da jetzt, wenn ich jetzt nach Süddeutschland gehe? Ich weiß ja gar nicht, was da auf mich zukommt. Soll ich das als Ruf Gottes annehmen? Und dann kommen Momente des Gebirges. Also das Gebirge dort ist ein Steingebirge. Und dieses Gebirge ist, und ich bin davon überzeugt, von der Sintflut her so ausgewaschen, dass der Hauptweg mal ein Wasserweg war, von Jerusalem nach Jericho. Und das Gebirge ist so fester Stein, dass dieser Weg so ausgewaschen ist, dass er ganz schmal ist, dass an manchen Stellen nicht mal zwei Leute nebeneinander gehen konnten. Und die Felswände sind so hoch, in meinem Bibelatlas stand, dass an manchen Stellen die Sonne nur 5 Minuten am Tag dem Weg unten Licht gibt. Ich dachte, solche Lebensstrecken und auch solche Glaubensstrecken kenne ich auch, solche Momente, wo man in so einem, wo man so auf einem Pfad unterwegs ist, das ist irgendwie alles beinahe bedrohlich. Also da könnte man Angst kriegen. Und es ist nur 5 Minuten Licht da auf meinem Glaubensweg. Und das Verrückte ist, genau an diesen Stellen sind in dem Gebirge lauter Höhlen in diesen Wänden. Und da hatten sich Leute zur Zeit Jesu und vorher sicher auch und danach auch zurückgezogen als Räuber. Und die haben von dort oben einen guten Ausblick gehabt. Wer läuft denn da gerade von Jerusalem nach Jericho und wer läuft gerade von Jericho nach Jerusalem? Wie viele sind denn das? Was haben die denn bei sich? Lohnt sich das? Und wenn es sich gelohnt hat, dann sind sie runtergestiegen und haben einen Raubüberfall verübt. Bei Einzelpersonen ging das am leichtesten. Und so eine Geschichte erzählt Jesus, dass ein Mensch auf seinem Lebensweg oder seinem Glaubensweg, so übertrage ich das ja gerade, in einer Stelle, wo sowieso nur 5 Minuten Licht da ist, auch noch erlebt, dass die Räuber des Lebens oder die Räuber des Glaubens kommen und das, was er noch hat, alles wegnehmen. Sie ziehen ihn aus, lassen ihn, schlagen ihn, sie setzen ihm noch zu, sie verletzen ihn so, dass er gar nicht mehr von alleine weiterkommt. Und ich meine, dass mancher von uns solche Erfahrungen kennt, wo man auf dem Lebensweg so halbtot liegen bleibt, man kommt einfach nicht weiter. Und auch im Glauben gibt es das. Wo man im Glauben so geschlagen wird von Räubern des Glaubens und die sind nicht immer nur außerhalb der Gemeinde, dass man einfach nicht weiterkommt. Aber Gott hat ja die Schöpfungsordnung gegeben, hat ja Helfer geschaffen und die kommen ja auch. Ein Priester kommt den Weg und kommt an die Stelle. Und ich weiß nicht, wie das ging. Vielleicht war das so eine Stelle, wo man gar nicht zu zweit nebeneinander gehen konnte. Vom Grundtext her kann man sagen, er ging auf der anderen Seite hinüber. Also, dass der das nicht gesehen hat, geht nicht. Und der Levit genauso. Geht an der anderen Seite vorüber, wo der liegt. Aber wenn ich das so übertrage, dann kommt an dieser Stelle das erste Mal das Evangelium zum Leuchten. Auf dem gleichen Weg, den wir unterwegs sind in unserem Leben und in unserem Glauben, ist auch der Mann der Barmherzigkeit unterwegs. Und er kommt hinter uns her. Und er kommt genau an diese Stelle, wo wir liegen bleiben. Und ich möchte dir gerne das so mitgeben, so als ganz tiefe Gewissheit in dein Herz. Wenn du in deinem Leben an einer Stelle so etwas Schlimmes erlebst, dass du liegen bleibst und nicht mehr alleine weiterkommst, dann kommt an diese Stelle der Mann der Barmherzigkeit hin. Und wenn du in deinem Glauben an eine Stelle kommst, wo du sagst, es geht überhaupt nicht mehr weiter und ich bin so verletzt und ich habe so viele Wunden und ich habe eigentlich überhaupt nichts mehr, alles ist mir geraubt, dann darfst du wissen, der Mann der Barmherzigkeit kommt genau zu diesem Punkt. Und er hat alles dabei, was der Verunglückte, was wir Verunglückte brauchen. Ich könnte das ganz groß übertragen und könnte sagen, ja, dieser Weg ist der Weg nach dem Sündenfall. Und die Sünde hat uns alles geraubt und hat uns halb tot geschlagen, dass wir liegen bleiben. Und alle sind vorbeigegangen, nur der Mann der Barmherzigkeit nicht. Der hat alles getan, um unsere Wunden, um unsere Sünde zu versorgen. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen. Und ich glaube auch, dass wir das so sagen dürfen, dass dieser Mann der Barmherzigkeit auf dem Weg unseres Lebens und unseres Glaubens, der hinterher uns herkommt, der mit uns diesen Weg, auf diesem Weg unterwegs ist, der nicht vorbeigeht und der genau an dieser Stelle anhält, wo wir liegen bleiben, dass das aus meiner Sicht Jesus ist. Und er hat alles dabei, um die Wunden zu versorgen. Und ich finde das Bild so schön. Er hob ihn auf sein Tier. Ja, ich finde dieses so, er hob ihn auf. Jemanden, der liegen geblieben ist, dass er aufgehoben wird, weitergetragen wird. Wer könnte es vollkommener tun als Jesus? Und er bringt ihn von dort weg, er bringt uns von dort weg in eine Herberge. Er hat angefangen zu pflegen und er pflegt auch in der Herberge weiter. Vielleicht gibt es einige unter uns, die im Moment gerade das so erleben, tief verletzt zu sein, eigentlich gar nicht mehr zu können. Vertrau darauf, Jesus trägt dich weiter. Aber es liegt auch noch eine andere Botschaft drin. Wir sind ja nicht die Einzigen auf der Welt, die ihren Lebensweg und ihren Glaubensweg gehen. Wie viele Menschen, die nicht hier sind, die zu keiner Gemeinde gehören, erleben solche Momente in ihrem Leben. Ob Jesus nur bei Gläubigen anhält? Was für eine Frage. Jesus bemüht sich um jeden Menschen, der im Leben verletzt ist, um Wunden zu versorgen und ihn weiterzutragen. Irgendwie gibt mir das eine Gelassenheit. Menschen, die wir nicht erreichen, weil wir davon nicht wissen oder weil wir sie nicht kennen oder weil wir gar nicht dahin kommen. Jesus ist auch auf deren Lebensweg unterwegs und vielleicht auch Glaubensweg, wenn sie glauben. Und Jesus pflegt diese Menschen genauso. Und er bringt sie genauso in die Herberge. In der Übertragung müssen wir natürlich fragen, was ist denn jetzt die Herberge? Und ich sage es gleich, ich komme zu keinem anderen Ergebnis als dem, die Herberge ist die Gemeinde. Ein Ort, wo Gott Menschen pflegt. Ich glaube, dazu hat er das Volk Israel entstehen lassen. Dazu hat er damals die Großsippe Abraham herausgerufen, dass sie entsteht. Familie Noah, also man könnte weitergehen. Letztlich alles kleine Gemeinden bis zur großen Gemeinde, die Gott geschaffen hat. Und ich glaube, die Gemeinde ist der Ort, wo Jesus verletzte Menschen hinbringt. Und wo Jesus auch Menschen pflegt. Warum treffen wir uns zum Gottesdienst? Warum treffen wir uns zum Teenie-Kreis? Warum treffen wir uns zur Jugendstunde? Warum treffen wir uns zum Ehekreis und Single-Kreis? Warum treffen wir uns zum Seniorennachmittag? Warum treffen wir uns zur Gebetsstunde? Warum treffen wir uns vielleicht zu einer Studienzeit, einer Bibelstudienzeit als Gemeinde? Doch nicht, weil wir sagen, ja, komm, wir genießen das, dass wir im Kreis sitzen. Sondern, weil Jesus in der Gemeinde pflegt. Und weil Jesus uns voranbringt. Warum treffen wir uns im Gottesdienst? Weil Jesus uns durch sein Wort in der Sabbatschule und in der Predigt und in der Begegnung dessen, was wir für Lieder singen, dessen, was wir beten, weil Jesus da ist und uns ansprechen möchte, weil Jesus uns pflegen möchte, unsere Wunden gesund pflegen möchte. Als solche sind wir zusammengestellt. Manchmal denke ich so, wie sehr strengen wir uns an und fragen, welche Menschen sollten wir noch erreichen? Wo könnten wir sie erreichen? Wir sind so unter uns. Wie können wir zu mehr Gästen kommen? Und dann könnten wir tatsächlich, ich finde, dass die Frage berechtigt ist. Und dann könnten wir Pläne entwickeln, aber es kann dazu führen, dass wir regelrecht verkrampfen und auch zur Resignation führen, wenn unsere Pläne nicht zum Erfolg werden. Wenn dieses Gleichnis so stimmt, dann brauche ich eigentlich die Augen nur aufzuhalten, wo bringt Jesus Menschen? Ich will euch erzählen, ich komme aus der Gemeinde Hannover Süd, dazu gehöre ich als Gemeindeglied. Ich bin ein sehr schlechtes Gemeindeglied. Ich bin vielleicht 2-3 Mal im Jahr in meiner Gemeinde. Ja, hat ja andere Zusammenhänge. Und die Gemeinde hat sich das auch gefragt. Und dann hat die Gemeinde eines Tages entdeckt über ein Ereignis, das sie selbst überrannt hat, Menschen, wenn die Tür offen ist in der Woche, kommen Menschen rein. Und manchmal wollen sie gar nicht angesprochen werden, wollen einfach nur da sein. Manchmal wollen sie einen Gesprächspartner haben. Manchmal wollen sie eine Hilfsleistung haben. Und die Gemeinde Hannover Süd hat dann, als sie das entdeckt hat, einfach gesagt, wisst ihr, was wir machen? Wir machen Dienstag einfach unsere Gemeinde auf. Offene Kirche. Wir stellen draußen so einen Passantenstopper hin, da steht nichts weiter drauf als offene Kirche. Und dann sind ein paar Geschwister in der Gemeinde. Die haben einen Raum der Stille eingerichtet, der ist offen. Da geht niemand von den Helfern rein. Da liegt eine Bibel, da liegen ein bisschen Literatur, da liegen Spruchkarten, da liegen Karten mit aufgeschriebenen Gebeten oder irgend sowas. Einige wenige Jahre macht das die Gemeinde. Es war noch nie ein Dienstag ohne Gäste. Es sind immer Leute gekommen, obwohl keiner draußen sagt, kommen Sie doch bitte rein. Obwohl keine Einladungszettel verteilt werden. Es sind immer Gäste da. Aber die Gemeinde hat entdeckt, dass diese Gäste, die da kommen, am allerwenigsten interessiert, was wir als Adventisten für eine Lehre haben. Sondern sie wollen einfach Menschen haben, denen sie ihre Wunden erzählen können und manchmal einfach nur die Frage loswerden, haben Sie einen Tipp für mich, wie es weitergeht? Das sind ganz verrückte Sachen, ich könnte jetzt eine Erfahrungsstunde anschließen, ja. Gefährliche Sachen auch, wo ich sofort skeptisch geworden wäre, wenn ich da wäre. Kommt ein Mann rein und sagt, Entschuldigung, Sie sind hier eine Kirche, ne? Und offene Kirche, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss ins Gefängnis. Aber ich habe noch jemandem 50 Euro zurückzuzahlen. Könnte jemand von Ihnen mir 50 Euro geben? Oder es waren, glaube ich, sogar 100. Und wenn ich aus dem Gefängnis komme, bringe ich die zurück. Aber ich möchte jetzt noch meine Schulden begleichen. Wisst ihr, was ich da gedacht hätte? Das muss erstmal nachgewiesen werden, dass der wirklich jetzt ins Gefängnis geht. Und wenn er ins Gefängnis geht, was ist das für einer? Hättet ihr, Hand aufs Herz, hättet ihr 50 Euro oder 100 Euro hingegeben? Eine Schwester ging sofort an ihre Tasche, holte das Portemonnaie raus, gab das Geld und sagt, hier, bitteschön. Der Mann hat sich bedankt und ist gegangen und ward nicht wiedergesehen. 2 Jahre lang. Dann kam er wieder und sagte, hier, die Schwester war gar nicht da. Hier, ich hatte mir Geld geliehen, ich wollte das zurückbringen. Vielen Dank nochmal. Ist wieder gegangen und seitdem nie wieder gesehen worden. Also dieser Gedanke, wir brauchen doch Gäste, damit die Gemeinde wächst und Bibelstunden und Taufen und so weiter, ja? Zumindest im Moment funktioniert er so noch nicht. Aber die Menschen kommen mit ihren Verletzungen und da muss ich sagen, im Leben und im Glauben. Eine Frau, die reinkam und ein halbes Jahr lang nur in den Raum der Stille ging, von niemandem angesprochen werden wollte und wieder rausging. So gut wie jeden Dienstag. Und nach einem halben Jahr kam und das erste Mal gefragt hat, sagen Sie, hier liegt so ein Spruchkärtchen, darf ich das mal für eine Woche mitnehmen? Ich würde es mir kopieren und dann wiederbringen. Und dann kam es ein Gespräch und dann erzählte sie meiner Frau, ja, sie versucht gerade Buddhismus und Christentum miteinander zu verbinden und beides gleichzeitig zu leben. Also Menschen mit Wunden im Leben und im Glauben. Vielleicht müssen wir einfach nur die Augen offen halten, welche Menschen bringt Jesus. Und irgendwann sagt er, und jetzt pflegt ihr weiter. Das ist der Auftrag. Wir als Gemeinden sind Herbergen zur Pflege von Menschen. Zur Pflege von Menschen, die Jesus gebracht hat, die Gott gebracht hat. Und wir dürfen an der Pflege Gottes, er hat die Wunden versorgt, dürfen wir anschließen. Und ich glaube, jeder darf seine Wunden zeigen, damit sie gepflegt werden. Und der, dessen Wunden heil geworden sind, wird wieder zum Pfleger für die, die mit Wunden kommen. Bis ich wiederkomme, bis zur Wiederkunft. Jesus hat sogar, hier steht es, 2 Denare dagelassen. Ich übertrage das mal so, er hat Gaben dagelassen. Und ich staune, was für eine große Gemeinde ihr seid. Da freut sich mein Herz. Also freue ich mich richtig, dass ihr so eine große Gemeinde hier seid. Ich kenne euch gar nicht. Aber wisst ihr, was ihr für Potenzial habt in der Gemeinde? Setzt es ein. Jesus hat es gegeben und hat gesagt, ich gebe dir das, pflege damit, bis ich wiederkomme. Das Bild der Gemeinde kann auch anders sein. Ich meine damit nicht euch, wenn ich das jetzt sage. Aber in 2. Korinther 1, Vers 24 rechtfertigt sich Paulus gegenüber den Korinthern und sagt, nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Ich finde diese Gegenüberstellung, finde ich ganz, ganz wichtig. Gemeinde kann so funktionieren, dass wir Herren über den Glauben sind, über den Glauben anderer. Also, wir wissen genau, was richtig ist. Wir wissen genau, was falsch ist. Wir wissen genau, was der jetzt sollte und was der nicht sollte. Und so können wir als ganze Gemeinde funktionieren. Und dann fangen wir an zu sortieren. Aber Paulus sagt, wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen zur Freude. Ich finde das so schön, das Wortspiel, ja? Diesen Begriff, Gehilfe zur Freude. Stellt euch vor, was passieren würde, wenn alle Adventgemeinden in Deutschland, und wir haben genug Auseinandersetzungen und genug unnötige Auseinandersetzungen, im Großen und im Kleinen. Stellt euch mal vor, wenn wir alle zum Gehilfen der Freude für den anderen würden. Was das für eine Gemeinde Gottes wäre. Hat sich Gott das nicht so gedacht? Ist Jesus denn gekommen und ist in seiner Zeit ein Herr über den Glauben der anderen gewesen? Oder ist er der Gehilfe zur Freude gewesen? Also die Frage beantwortet sich von selbst. Ich habe eine Vision. Ich habe den Traum, dass Adventgemeinden nicht nur bekannt sind aufgrund der Lehre Adventisten. Ah ja, das sind die, die das nicht machen, die das machen. Ich habe den Traum, dass Adventgemeinden dort, wo sie sind, dadurch bekannt sind, dass wenn irgendjemand in der Stadt einem anderen erzählt, in welche Not er gekommen ist, dass der andere sagt, ha, geh mal dorthin, Walter Rathenau Straße 57, da wird dir geholfen. Stellt euch das mal vor. Gehilfen zur Freude. Wenn das ungeschrieben über unseren Gemeinden stünde, Adventgemeinden, da werden sie geholfen. Kennt ihr diesen dummen Werbespruch? So dumm er ist, er prägt sich ein. Aber stellt euch vor, das sagen die Menschen über die Adventgemeinde. Über Adventgemeinde, die Herberge ist. Ich glaube, das ist der Auftrag Gottes. Und ich bin froh und dankbar, dass ich in der Gemeinde groß geworden bin. Dass ich erlebt habe, als Kind, als pubertierender Jugendlicher, als Erwachsener mit meiner Familie bis heute, dass Gemeinde als Herberge auch funktioniert. Und das ist mein ganz großer Wunsch. Und ich glaube, das ist unser ganz großer Auftrag, dass Gott uns sagt, dass Jesus uns sagt, seid Herberge in dieser Zeit. Ich bringe euch die Menschen, seid Herberge. Gott segne uns darin, damit seine Gemeinde, es ist nicht unsere Gemeinde, es ist seine Gemeinde nach innen und nach außen weiter erblüht. Gott segne euch. Amen. Lasst uns beten. Unser guter Gott, unser guter Vater in dem Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Heiland bist. Wir danken dir, Herr, dass du nicht zusehen kannst, was die Schmerzen des Sündenfalls hier angerichtet haben, sondern dass du eingegriffen hast, um zu helfen. Wir danken dir, Herr, dass du unser Leben begleitest, das Leben dieser Welt, aber auch unser ganz persönliches Leben. Und wir danken dir, dass du unseren Glauben begleitest. Und das tust du als der Mann der Barmherzigkeit. Und an solchen Stellen, wo wir Not erleiden, da bist du zur Stelle. Und wir danken dir, Herr, dass du den Ort der Heilung geschaffen hast. Du als Heiland bist dort, in der Gemeinde. Sind wir, Herr, als Adventgemeinde Herberge? Danke für alle Gelegenheiten, wo das so erlebt und erfahren wurde. Schenk, dass uns das vor Augen steht und dass wir das als unsere Hauptaufgabe ansehen, Herberge zu sein, wo Menschen geistlich und leiblich gesund werden können. Und das lass uns tun, Herr, an dem Ort, an den du uns gestellt hast, in der Welt, in die du uns gestellt hast, bis zu dem Tag, an dem du wiederkommst. Ja, Jesus, komm bitte bald. Wir danken dir für diesen Gottesdienst und für die Gemeinschaft, die wir unter dir hatten. Und nun, Herr, entlasse uns unter deinem Segen und reiche deine schützenden Hände um uns in die kommende Zeit hinein. Segne uns und behüte uns. Sei mit uns. Gib, dass wir, wenn wir zu entscheiden haben, richtige Entscheidungen treffen. Stärk die Verbundenheit untereinander, aber stärk besonders auch die Verbundenheit zu dir. So danken wir dir für diesen Gottesdienst. Im Namen Jesu. Amen. Amen.